Einen wunderschönen guten Tag draußen an den Empfangsgeräten. Wir sind eure Rattenkönige. Wir sind Diplompsychologen ohne Diplom, ohne Psychologieausbildung, aber dennoch mit 7 Jahre Berufs- und Praxiserfahrung. Wer kann das schon sagen? An meiner Seite ist Lars Pausen.
Salam alaikum auch von meiner Seite aus und Andreas ist mir gegenüber. Wir sitzen hier zusammen bei Kaffee und Tee und genießen es, dass wir dieses Privileg haben, für euch da draußen sprechen zu dürfen und eure Fragen beantworten zu können, denn das ist es, ein Privileg.
Wir sind die gewählten Vertreter eurer kassenärztlichen Verbände. ihr schreibt einfach eure Problemanfragen @rattenkönige.de und dann wird das von den ganzen Krankenkassen Deutschlands zunächst mal überwiesen an uns beide und dann melden wir uns bei euch vielleicht mit einem Rat.
2 Jahre später.
Ja,
es ist ja eigentlich eine traurige Vorstellung, dass man sagen muss, unsere ZuhörerInnen öffnen sich ja uns mehr als Freunde, Freundin.
Ja, das ist diese Anonymität, diese vermeintliche Anonymität im Internet.
Mhm. Ich meine, von welchem Freund hast du so viel Intimes erfahren wie von Schmiedli Hallidu?
Ja, es ist ja sogar oft auch andersrum. Wir geben ja auch relativ viel Preis, dass Leute in meinem Freundeskreis das dann manchmal reinhören und Sachen über mich erfahren und mich damit konfrontieren, die mir dann unangenehm sind, wo ich dann versuche auszuweichen, wo ich aber denke, ja gut, aber die habe ich potenziell hier unseren 100.000 Hörern freiwillig gegeben oder auf einer Bühne erzählt und dann werde ich darauf angesprochen, dass sowas, ach nee, ist Quatsch.
Ja, das Traurige daran ist, dass deine Freunde überhaupt den Podcast hören. Ich glaube, das ist der Fehler, den man angehen sollte.
Wer das vorliest, ist ein Spasti. Lol ist einer meiner besten Freunde. Schade, dass du so Tassen hast, die man nicht anfassen kann. Was, hier steht eine heiße Tasse ohne Henkel. Was soll denn eine Tasse ohne Henkel?
Mittlerweile.
Doppellauch-Lol, ja.
Kann man anfassen. Du musst einfach, du darfst einfach nicht diese zarten Akademikerhände haben, sondern auch mal draußen ein bisschen anpacken. Ey, ne, ganz ehrlich, bei uns in der Region.
Was soll das?
Jetzt stell dich doch nicht so an.
So muss ich das trinken.
Ja, wie beim Glühwein.
So sieht aus wie eine Anfang 30-Jährige, die sich einbummelt im Winter.
Oh Gott, hier ist alles voller Schaum jetzt, ey.
Ist alles auf Video.
Was wollte ich denn jetzt sagen, bitteschön?
Oh, scheiße, Akademikerhände war das Stichwort.
Ah ja, sehr gut. Ja. Ich weiß wieder genau, was ich sagen wollte. Hier in meinem Viertel wird zurzeit so viel gebaut, das heißt auch direkt vom Haus und ich kann eben immer diese Bauarbeiter dann beobachten. Mhm. Statt zu arbeiten, schaue ich mir meist die Bauarbeiter den ganzen Tag an.
Der in Erschle.
Schöne Sommer-Erschle vom Bauarbeiter. Da die Bauarbeiter-Kimmel rausguckt, der Bauarbeiter-Ausschnitt. Und man muss ja echt sagen, holy crap, können Menschen wirklich körperlich arbeiten, ne? Also wir hier aus unserem Elfenbeinturm, die philosophische Fragen besprechen am Mikrofon, das ist ja eine ganz andere Arbeit natürlich als dieses harte Arbeiten und wir kennen das ja gar nicht, was das heißt, hart körperlich zu arbeiten. Mhm. Es ist unfassbar, null. Wirklich, das ist ja, die fangen ja morgens auch an und dann, keine Ahnung, ich sehe, wie die so neue hier Pflastersteine oder sowas von A nach B transportieren. Das sind dann mal irgendwie so 20 Pflastersteine, die transportieren die 10 Meter. Und ich denke, okay, wenn ich das machen würde, dann wäre ich komplett am Arsch für den Rest des Tages. Und es ist nur so ein kleiner Step von denen. Und dann machen sie das 100 Mal und dann, keine Ahnung, holen sie da noch mit der Schaufel irgendwie 2 Tonnen Erde aus dem Boden. Und dann kommen sie mit der Fräse, mit dem Presslufthammer und das alles an einem Tag, also war wirklich höchstens Respekt. Man klatscht nie auf den Balkonen für die guten Bauarbeiter da draußen.
Nee, man könnte ja pfeifen. Wenn ihr das nächste Mal an Bauarbeitern vorbeiläuft, pfeift die doch mal an. Ja, genau.
Wirklich, also mein tiefster Respekt an unsere Straßenbauer.
Und, seien wir ehrlich, 95% Männer.
Ja, deswegen habe ich auch nicht getendert.
Ja, das sind diese klassischen Männerberufe, die einfach, während wir geisteswissenschaftliche Diskussionen führen, wie dann mal die Gesellschaft aussehen sollte in 10, 15 Jahren, einfach weiter an der Straße arbeiten und das abwarten und richtig büffeln. Aber das sind dann auch die Leute, die vielleicht dann nach Hause kommen um 16 Uhr, nachdem sie schon 10 Stunden gearbeitet haben. und sich entweder was ins Ohr stecken und uns dann eine Frage schreiben oder irgendwie, weiß ich nicht, überlegen, ob sie ihre Cousine heiraten sollen. Ja, also so weit weg sind wir gar nicht von den Leuten, will ich sagen.
Das stimmt, wir sind ganz nah am Zahn der Zeit und hören immer so, wir haben immer unsere Ohren auf der Straße und hören, wer da so entlang fährt und das seid ihr. Und jetzt kommt eure allererste Frage.
So. Ich habe mir kurzerhand 2 Wochen Urlaub genommen, um alle eure Podcast-Folgen am Stück durchzuhören. Fazit, ich bin höchst amüsiert. Bei all den Schicksalen, die ihr darlegt, muss ich euch 2 meiner Geschichten auch noch auftischen. Ich hatte mir vor einem Karussellbesuch eine ordentliche Portion gebrannte Mandeln gegönnt. Doch leider verursachten die Rotationen des Jahrmarktgefährts bei mir Übelkeit und ich konnte es nicht mehr an mich halten. Neben mir saß, zu meinem Pech, mein Bruder, den ich schön vollgekotzt habe, weil ich alle anderen Mitfahrer verschonen wollte. Leider kam der saure Brei auch aus meiner Nase und verteilte sich in meiner gesamten Umgebung. Das Fahrgeschäft samt Insassen wurde von meinem Mageninhalt besudelt. Immerhin entschuldigte ich mich nach der Fahrt bei dem Ticketverkäufer. Mein Bruder hatte danach die Schnauze voll und wollte schnellstmöglich nach Hause. Unglücklicherweise hatten wir unsere Fahrräder in einen Innenhof abgestellt, welcher inzwischen durch ein geschlossenes Tor nicht mehr zugänglich war. Zum Schluss holte uns der Opa in seinem neuen Auto ab und war furchtbar wütend, als er uns über und über mit Kotze befleckt vorfand. Wovon wird euch so schlecht, dass ihr nicht mehr an euch halten könnt? Alkohol ausgenommen. Und 2. Sache, die uns hier überhaupt nicht themenverwandt geschickt wird von der Person, ist, ich hatte mal einen sehr großen herausstehenden Leberfleck genau zwischen meinen Arschbacken, mit dem ich nicht mehr leben wollte. Oh, habe ihn mit Eis etwas betäubt und einfach mit einer Nagelschere abgeschnitten.
Nein, das hast du nicht gemacht.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut so ein Leberfleck durchblutet wird. Naja, es heilte aber auch schnell ab und nun, 15 Jahre später, lebe ich glücklich ohne Leberfleck am Arsch.
Oh Mann.
Habt ihr das auch mal probiert?
Was ist denn
probiert?
Hier los in letzter Zeit?
Das sind doch 2 unterschiedliche Themenbereiche, ne?
Also, wann wird mir schlecht? Zum Beispiel, wenn jemand erzählt, dass er seinen Leberfleck abschneidet mit einer Nagelschere. Zum Beispiel, wenn jemand erzählt, wie er sich eine Schere ins Ohr steckt. Also, mir wird eigentlich nur schlecht bei diesem Podcast und euren Geschichten. Das sind so meine Hauptthemen.
Ja, also, fangen wir mal beim Leberfleck an. Hast du sowas mal gemacht? Hast du mal irgendwie einen Leberfleck, wo du sagst, boah, der stört mich und der ist vielleicht auch so ein bisschen erhöht und man gerät da irgendwie dran und dann ist man ja auch so ein bisschen mesmerized davon. Ist das was, wo du schon mal mit Messer, Schere, eigentlich mit Besteck rangegangen bist?
Oh Gott, nee, ich habe auch nicht so hervorstehende Leberflecken, nee. Da bin ich natürlich dann auch gesegnet, dass ich das nicht habe. Ich habe viele Leberflecken.
Du bist aber vieles, aber nicht gesegnet.
Aber die sind relativ flach, da kann ich gar nicht groß drin rum. Aber ich meine schon, dass ich auch irgendwie, ich weiß aber gerade nicht, was ich mir versucht habe abzuknubbeln, ob es das Ohrläppchen war oder irgendwas muss es ja gewesen sein, wenn es kein Leberfleck war. Aber du hast offensichtlich so eine Situation, oder was hast du hier schon mal?
Nee? Ich habe schon einen Leberfleck, der so ein bisschen prominenter ist. Und da habe ich schon mal überlegt, ob ich mal hingehe und den lasern lasse. Nee, ist nicht zu sehen. Die Podcast-Zuschauer, die können das vielleicht sehen. Nee, aber da habe ich das mal kurz drüber nachgedacht. Aber sobald man da ja ein bisschen rangeht und kratzt, merkt man ja, tut das Schweine weh auch.
Das wird auch nicht weggehen, ja.
Ja, es wird nicht weggehen und das blutet halt, wie er oder sie ja auch schreibt, enorm. Also man hat ja das Gefühl, ich weiß nicht, was ein Leberfleck eigentlich ehrlich gesagt ist, um ehrlich zu sein. Also es ist wirklich das, was man denkt, das ist von Leberfunktion.
Ich habe das,
nee, das heißt nur so, nee,
ich
das
mal nachgeguckt, ja. Ich kann es dir nicht mehr aber sagen und ich will es dir auch nicht sagen.
Und auf jeden Fall, gucke ich gleich mal, aber auf jeden Fall ist es auch stark durchblutet und man hat das Gefühl, da laufen so richtig viele Nervenenden aneinander. Das ist nicht das, aber früher als in der Pubertät mit Pickeln oder so,
ja,
da hat man das schon häufiger auch mal ein bisschen eklig versucht, sich irgendwelche Sachen auszudrücken oder die zu aufzuschneiden und so ein Scheiß. Ja, doch.
Das hätte ich jetzt auch gesagt als nächstes. Ich hatte ja auch eine relativ schlimme, jetzt keine 10/10 Akne-Zeit, aber schon eine 7/10 Akne-Zeit.
Damals gab es diese 10er-Skala auch noch gar nicht.
Gab es noch nicht. Nee, hat mich der Arzt auch noch nicht gefragt danach, wie ich es einschätzen würde. Und da hatte ich natürlich schon auch immer Pickel und habe dann, man wagt, man weiß, man darf die nicht anfassen, weil es wird nicht besser, egal was du machst, es wird nicht besser, es wird nur schlimmer. Ja. Und dann machst du es aber trotzdem so ganz leicht und dann trickst du dich quasi aus und sagst, nö, ich spiele ja nicht drum, nur alle 5 Minuten so einmal.
Ja, genau.
Und irgendwann merkst du, ja gut, jetzt bin ich auch schon so weit, jetzt kann ich es auch zu Ende bringen. Und dann drückst du dran rum und dann blutet es und dann wird es auch wieder, entzündet sich
das wieder an.
Und schwillt es und dann hast du alle rote Fresse und dann traust du dich nicht raus und dann hast du kein Selbstwertgefühl mehr. Also es ist da wirklich ein Strudel der in die Tiefsee.
Das ist eigentlich auch schon krass, dass das in eigentlich der wichtigsten Persönlichkeitsbildungsphase unseres Lebens entschieden wurde, dass wir da so hässlich entstellt sind. Ne?
Ja, das ist wirklich furchtbar. Was soll das denn mit diesen blöden Hormonen? Kann man die nicht kriegen mit 50, wenn es eh egal ist, dass man erst pubertiert mit 50?
Ja. Das wäre,
vielleicht auch keine gute Idee.
Kurzer Nachtrag zum Leberfleck ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für gutartige Wucherung von pigmentbildenden Zellen der Haut. Bezeichnung Muttermal wird auch als Synonym für den übergeordneten Fachausdruck Nevus genannt. Bestimmte Arten von Leberflecken durchaus das Risiko der Entstehung einer bösartigen Krebsart, na, das willst du jetzt nicht hören, in sich bergen. Ist es wichtig, den genauen Typus jeder pigmentierten Hauchwucherung zu bestimmen.
Risiko des Krebses wird erhöht, wenn man sich mit einer Nagelschere versucht, das abzuschneiden.
Ja,
also ich meine, das Absurde daran, dass du es versucht hast abzuschneiden, ist ja, dass man das einfach beim Arzt wegmachen lassen kann. Also,
ja, was kostet sowas?
Naja, ich weiß nicht, ob man das vielleicht sogar irgendwie von den Krankenkassen, wenn du da das irgendwie begründest, wenn es jetzt zwischen deinen Arschbacken ist und du sagst, du kannst dadurch nicht richtig koten, dass du dadurch dann, Mann, jetzt fass die Tasche da ganz normal an,
du brauchst das leider nicht.
Soll ich dir einen Topflappen geben oder was? Guck mal, ganz heiß, das ist kalt.
Kann ich so nicht.
So, man kann das wegmachen, klar, wenn es irgendwie jetzt nur eine schönheitschirurgische Maßnahme wäre, eine ästhetische.
Kosmetische,
das ist es. Dann kostet Lasern halt, was weiß ich, 200-300 Euro. Das hat natürlich nicht jeder, aber wenn einen das so sehr belastet, bevor ich da mit der Nagelschere hingehe, gehe ich lieber 3 Wochenenden an die Ampel und jongliere ein bisschen und dann habe ich meine 300 Euro für diese Laser-Teller.
Das wäre wirklich dein Go-To-Ding, wenn du pleite bist, ne?
Ja. Ihr findet mich safe an irgendeiner Ampel, wenn ich mal wieder ein bisschen klamm bin.
Die reinen Operationskosten für ein Muttermal liegen je nach Größe bei 140 bis 250 Euro.
Ja, siehst du, kannst du sogar ausoperieren, wenn du es jetzt mit Lasertherapie machst, natürlich ein bisschen teurer, aber was da jetzt die Vor- und Nachteile sind, das müsst ihr mit euren Ärzten besprechen, so ist es.
Ja. Ja, trotzdem natürlich zwischen den Arschbacken ist natürlich auch unangenehm. Ne? Ist einfacher, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe hier am Arm was oder irgendwie eine sichtbare Stelle und das stört mich. Das will ich wegmachen, aber natürlich zu einem Arzt zu gehen und zu sagen, ja, es geht auch um Leberfleck, den sie mir wegmachen müssten und dann so ein bisschen rumzudrucksen, dann zu sagen, hier gucken sie mir mal auf die Rosette drauf. Dazwischen sehen sie den kleinen Bub, der müsste halt weg. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu machen, ohne dass man aus Versehen Analsex hat mit dem Arzt. Also da braucht es, glaube ich, schon jemanden, der ein bisschen mehr Erfahrung hat. Ja. Das ist natürlich auch eine sehr unangenehme Stelle, damit zum Arzt zu gehen. Vielleicht deswegen dieser Versuch, das in einem kleinen Eingriff zu Hause ohne Anästhesie zu machen.
Ja, es ist natürlich schon eine blöde Stelle, wo ich auch keinen Leberfleck haben wollen würde. Also zum Beispiel, wenn du jetzt auch ein Date hast und dann hast du Sex mit dem und dann sieht er da zwischen deinen Arschbacken, es sieht aus wie so eine Klabusterbeere. Das willst du natürlich nicht, dass dein Date dann sofort denkt, du bist unrein und hast danach.
Ja, wenn dein Date bei einem One-Night-Stand das Ärschle leckt, wie das sicher gehört, kommt das ja sofort zur Sprache. Es gibt ja keinen Weg, Sex zu haben, ohne dass man sich zwischen die Arschbacken sofort alles erkundet.
Ja, also da bist du schon auf dem richtigen Weg gewesen, das wegzumachen, aber auf dem völlig falschen, vor allem du hast doch das nicht ganz weggekriegt. Du kriegst ja nur das Oberflächliche weg und dann hast du ja trotzdem da noch den Rest des Leberflecks oder eine Narbe am besten sogar noch. Also das war wirklich eine richtig dumme Idee.
Zweiter Punkt, den die Person ja hatte, Karussellbesuch, gebrannte Mandeln, Kotzen auf den Bruder waren so die Highlights, würde ich sagen, diese Anekdote. Kurz als Präambel von mir, ich war jetzt kürzlich wieder hier auf dem Hamburger Dom, was in Hamburg wirklich so ein mehr oder weniger Alljahres Kirmes ist, also nicht de facto Alljahres, aber es gibt gefühlt ich glaube, 3 oder 4 unterschiedliche Domveranstaltungen im Laufe des Jahres. Sommerdom, Frühlingsdom, Winterdom und so weiter. Also fast immer ist irgendwie Kirmes hier. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, dass man selbst in so einer sehr bunten Stadt wie Hamburg, die ja auch wirklich nicht dörflich ist, ein gutes Stück Dorf bekommt man da einfach automatisch auf dem Dom. Das Klientel ist sofort irgendwie anders, obwohl es hier wirklich bei uns mitten in St. Pauli ist, also zentral in der Stadt.
Wahrscheinlich viele Touris auch, ne?
Ja, aber auch so, also das zieht so ein bisschen sehr viele Prolls auch an, diese Autoscooter-Musik. Du hast auch so Songs, die irgendwie auf der GEMA-Liste sind, wo so One-Hit-Wonder, die man ewig nicht gehört hat, die da rauf und runter laufen. Und du hast auch so Mädels, die sich aufbrezeln, um auf den Dom zu gehen. Dann aber auch, man sieht nicht, dass sie mit irgendwas fahren oder so, sondern nur, um gesehen zu werden. Ohne, dass es irgendwo hinführt, wo man so denkt, okay, was ist hier passiert? Und sofort hat es so ein Schützenfest-Vibe. Ich weiß nicht, ob es an den Attraktionen liegt oder an der Stimmung, die da so herrscht. Aber irgendwie ist es ein gutes Stück Dorfgeschichte mitten in der Weltmetropole. Wann warst du das letzte Mal auf so einem Dom, auf einem Kirmes?
Ja, war dann auch auf dem Hamburger Dom mal, aber das ist halt wirklich auch schon wieder, keine Ahnung, 3 Jahre her oder so. Ich bin echt kein Fan von Kirmes.
Ich auch nicht.
So. Nee. Ich hasse das. Also ich weiß, also früher war das natürlich als Kind, war das ja auch ein Highlight, wenn mal Kirmes im Dorf war oder in der Kleinstadt war. Das war schon cool, aber selbst da fühlte ich mich schon immer unwohl. Ich finde, Kirmes hat für mich schon immer was Bedrohliches. Es hat immer nichts so Familiäres, finde ich, wo man sagt, da hat man einen schönen Tag mit der Familie irgendwie drauf. Höchstens noch auf dem Oktoberfest. Da finde ich, ist der Vibe ein bisschen familiärer, weil in den Zelten wird da ja gesoffen und gekotzt und draußen ist dann aber so ein bisschen Familie.
Mit geschissen und gefickt.
Ja, da auch natürlich. Aber so Kirmes generell, wenn das bei uns in Heilbronn früher mal irgendwie war oder so, da konntest du eigentlich nicht drüber laufen, ohne zumindest, keine Ahnung, knapp einer Schlägerei zu entkommen.
Krass.
Also das ist immer so eine aufgeheizte Stimme durch diese Stimmung, durch diese Autoscooter-Dinger, wo du ja denkst, ja, wir können uns aus Spaß hier boxen. Nee, das war früher ganz klar, den kannst du nicht boxen, den kannst du nicht anfahren und so, hast du mich gerade berührt oder was?
Ja,
dann ging da schon die Schlägerei los und dann gibt's ja auch außerhalb vom Autoscooter gibt's diese Boxsäcke, wo man sich messen kann, wie geil man schlagen kann, haben die Sicherheit. Das sind ja alles Sachen, die einen aufputschen, diese toxische Männlichkeit, die Maskulinität. Schießen. Ja, alles wird richtig, ja, wenn die Männer bauen sich plustern sich da richtig auf und warten eigentlich nur drauf, dass sie irgendeinem aufs Maul hauen können. So war das wirklich bei uns. Und deswegen war ich da immer nicht gerne auf so einer Kirmes.
Ist auf jeden Fall für viele auch gerade so im Herbst und Winter ein guter Freibadersatz, ne? Muss man sagen. Da können ähnliche Tugenden, genau, man schießt auf Sachen, man läuft rum, man trinkt Bier natürlich, Alkohol ist da ein Riesending. Also ja, das ist schon so ein bisschen Ersatzdroge, würde ich sagen, für die kälteren Tage. Das Problem bei mir ist halt auch so, ich fahre ja auch ungern mit Karussell, ne? Ja. Also ich mag da ja auch nichts an Attraktionen und ich habe auch immer das Gefühl, dadurch, also wenn ich halt in einem wirklichen Freizeitpark bin, habe ich immer das Gefühl, okay, das wird regelmäßig gewartet, das steht da irgendwie seit 10 Jahren und das ist irgendwie mal einmal richtig ordentlich aufgebaut worden und das müsste doch stehen. Recently gab es ja auch wieder News, wo auch Leute gestorben sind, also es ist natürlich auch nicht bombensicher. Aber da habe ich immer das Gefühl, den vertraue ich mehr als so, sage ich mal, so fahrende Gesellschaften, die irgendwie so ihre Stände aufbauen und dann eine Wildwasserbahn hinterher bauen, wo ich immer das Gefühl habe, naja, ob da wirklich noch einmal mehr rumgedreht wird mit dem Schraubenzieher, wahrscheinlich alles Vorurteile, weil man hört ja nie davon, dass da irgendwie was schief geht, aber ich
traue.
Ja, hört man das auf?
Ja.
Okay, weil ich trau diesen Karussells einfach nicht.
Nee, und ich finde auch zu Recht, man hört doch ständig von irgendwelchen Toten auf der Kirmes, weil eben, ja, die also ich sehe das ganz genauso, die Achterbahn und so bei einem Freizeitpark, die machen, finde ich, schon einen deutlich hochwertigeren und sichereren Eindruck als auf so einer Kirmes, wo ja alles irgendwie auch immer transportiert werden muss, wo du dann dadurch davon ausgehen musst, dass man irgendwie an Material spart und dann vielleicht auch an so Gewicht spart und so. Und ich finde schon, dass man das sieht. Ich bin jetzt kein Experte und jetzt wird wahrscheinlich hier uns die Schausteller werden schon vor der Tür stehen und sagen, Moment mal. Weil man kann natürlich auch so argumentieren, dadurch, dass sie es regelmäßig auf- und abbauen, sind sie ja gezwungen, das auch immer zu warten und zu gucken und so, sind alle Teile überhaupt noch da, im Gegensatz zu so einer fest installierten Achterbahn. Aber ich traue dir nicht. Und wie gesagt, man hört, wenn solche Unfälle passieren, ist es doch 90% auf irgendwelchen Kirmes-Achterbahnen.
Ja, wobei es war jetzt in Stockholm auch in dieser, wo wir 3 Tage später davor irgendwie da waren, da vorbeigelaufen sind und dann war da irgendwie ein Unfall, ich glaube mit mindestens 2 Toten, ich weiß gar nicht, wie der finale Stand da war. Das war auch in so einem eigentlich permanent aufgebaut. Das war in diesem Gröner Lund oder so. Also auf jeden Fall sowas, was immer das ganze Jahr über offen ist. Und dann gab es
auch kein, das ist nicht so ein richtiger Freizeitpark, oder? Das ist eher so ein öffentlicher Park, wo dann auch so Schaustelle, so,
ja,
oder?
Es nee, ich ist, weiß es nicht. Naja, nee, ja, doch, Ahnung. Es ist schon ein Freizeitpark, aber so ein bisschen
mit wie Eintritt auch so?
Ja, okay. Bisschen, aber eher ja auch so wie in Amerika oft, dass ja an so einem Pier ist, wie dieses, jetzt komme ich gerade nicht auf den berühmten Namen da von dem in Amerika. Ja. Aber sowas ist das ja jetzt nicht wie ein Hansa-Park oder wie ein wie heißt das, Europa-Park Holiday oder Park, so, sowas, Park. Ja.
Hast so du ein Family in Deutschland?
Nee, gar nicht. Aber kurz noch dazu, und dann gab es ja auch vor ein paar Wochen auch so ein Video aus einem richtigen Freizeitpark sozusagen, wo so ein Zuschauer gefilmt hat, wie sich so ein Balken gelöst hat und er hat es selber draufgehalten. Man konnte sehen, wie sich so langsam so ein Teil löst in so einem Looping und er hat das dann den Parkleuten gemeldet und die haben das daraufhin gefixt. Also will noch mal kurz eine Lanze brechen für alle Schausteller da draußen. Denn da habe ich in letzter Zeit zumindest nicht mehr so viele Todesopfer vernommen. Also es ist keineswegs so, dass es safe ist. Bist du so ein Freizeitpark-Typ?
Ich war früher ein Riesenfan, ja. Als Kind war ich ein absoluter Adrenalin-Junkie. Heute hole ich mir mein Adrenalin.
Heute nur noch Junkie.
Heute hole ich mir mein Adrenalin, indem ich Kriegsvideos mir reinziehe. aber das war früher absolut so, schon mit 13, 14 oder so gerne, die Freefall-Tower und so.
Oh, das hasse ich.
Ah, das war schon geil.
Das hasse ich.
Ja. Meine Mutter und ich waren immer die Freaks und mein Vater und mein Bruder nicht so gerne, aber wir haben sowas immer sehr gerne mitgemacht. Aber das ist irgendwann vorbei gewesen, weil mir dann auch schlecht wurde und ich bin einfach, ich bin mit 13 tougher gewesen als jetzt. sagen. Da flog noch nicht meine Schulter hinterher, wenn ich irgendwie Achterbahn gefahren bin und mir ist der Magen noch nicht irgendwie umgefallen, umgedreht. Also, das
Schlimmste, was da passiert, ist ein paar Pickel aufgeplatzt. Meine Güte. Zu schlimm war es in Ordnung.
Ja, doch, habe ich schon geliebt. Also bei uns war früher immer Holiday Park in der Ecke. Egal. Und dann war ich einmal auch auf dem Europa-Park, aber das war so früher, dass man schon zu einem Park gehalten hat und das war für mich der Holiday Park.
Soltau war bei uns, glaube ich, wahrscheinlich in der Nähe, Heidepark Soltau. Das mochte ich nicht. Gab ja auch immer diese Leute, die da ihren Geburtstag gefeiert haben oder so. Das wäre für mich immer die Hölle gewesen, das zu machen. Ich fahre dann höchstens einmal mit der Wildwasserbahn und dann reicht mir das auch wieder für die nächsten 5 Jahre.
Doch, und jetzt, wo du es sagst, ich habe eigentlich richtig Bock, ich gehe mal wieder los.
Wir fahren jetzt los. Folge endet jetzt abrupt.
Ja, ich will mal gucken, ob mir das noch Spaß bringt und ob mir irgendwie total schlecht oder ob man jetzt vielleicht das auch gar nicht mehr so gruselig findet. Aber safe findet man es gruselig bei so einer richtig krassen Achterbahn, die so hochgeht. Das ist schon geil. Eigentlich ist ich will sofort los, wirklich.
Ja, und bei den Geisterbahnen dachte ich dann auch wieder so, naja, wir haben ja mal das für unsere Late-Night-Sendung für Neudeutsche Abendunterhaltung mal gemacht als Erschrecker in so einem zugegeben sehr kleinen Horrorhaus, was kurze Zeit später auch insolvent war. da habe ich auch so ein bisschen den Respekt verloren. Ne? Das sind dann auch so Leute, also von die Erschrecker an sich, ich meine, das sind auch natürlich ganz normale Leute, die dann ewig in so einem Kostüm sind, sich einen Arsch abschwitzen, weil die ja meist auch diese ganzen Masken, das liegt ja alles so eng an. Da hatte ich ja so ein Hochzeitskleid an für die Nummer und eine eklige Maske. War gar nicht verlangt, aber ich bin da so aufgetaucht an dem Morgen.
5000 Klicks die 5000
Nummer. Maximal, ja. Also das ist, ich glaube, es haben mehr Leute einen Nobelpreis bekommen, als diese Maske gesehen haben, diesen Einspieler gesehen haben. Aber da denke ich jetzt auch so, ach, will ich da reingehen, dann fassen mich da Leute an und versuchen alles, sich krampfhaft zu erschrecken. Nee,
das ist auch nicht mein Ding. Ja, ich finde, also es war früher schon so, dass ich eher picky war, was jetzt diese Fahrgestelle anging. Es gibt ja bei Freizeitparks dann auch immer diese Schiffschaukeln, so, die einfach nach links und rechts gehen. Da finde ich, war so der Ratio zwischen Thrill und mir wird schlecht einfach total ungünstig, weil es gibt keinen großen Thrill, nur so ein bisschen halt, ja, es ist ein bisschen gruselig, aber das ist es. und schlecht wird einem sowieso dann mega. Genauso wie bei Fahr oft eher so Kirmes, gibt es doch diese wilde Maus, wo du wirklich nur gedreht wirst. Und ich denke, ja, also das, diese Fahrgestelle sind nur dafür da, um deinen Mageninhalt nach draußen zu befördern, wo es einfach nur geht, dass du dich drehst. Ich weiß nicht, ob es die wilde Maus ist.
Nee, wilde Maus ist so eine klassische Achterbahn, aber das wollte ich auch gerade sagen, genau, diese Dinger, die in die Seite sich bewegen, dann noch mal innerhalb so sich um sich rotieren. Rumdrehen.
Das ist doch wirklich nur um, ich will mal gucken, wer kotzt jetzt. Schauen wir mal. Und wo geht die Kotze hin?
Die sich so bewegen, wie wenn ein Hund mit irgendwas spielt und seinen Kopf so in alle Richtungen schüttelt. So drehen die sich.
So, das ist für mich nichts. Ich brauche schon eine Achterbahn, dass du die Höhe hast. Du musst mal dich drehen, ja klar, aber auch mal auf dem Kopf stehen und so. Ich will so ein bisschen die Varianz da auch sehen, weil ich finde, da können sich auch die Designer austoben.
Ja.
Gibt es ja sicherlich. Und ich habe früher auch gerne Rollercoaster Tycoon gespielt.
Oh, echt, ja?
Ja.
Ja. Naja, nee, das reizt mich gar nicht. Aber ich war einmal in so einem Freefall Tower, habe ich, glaube ich, wahrscheinlich auch schon mal erzählt vor 100 Folgen, und hatte da das Problem, dass der fährt ja dann einmal ganz langsam hoch und dann ist ja so diese Antizipation, wann geht's denn jetzt runter?
Hammer. Oh.
Hasse ich. Oh, dann hängst du da oben. Und beim Runterfallen, ich kann das immer, wenn so quasi ja freier Fall ist, ich weiß immer gar nicht, wie ich atmen soll. Ich kann dann immer nicht atmen, halte dann halt die Luft, halb die Luft an, hab halt einen Herzinfarkt und dann war der endlich unten. Ich dachte, na, jetzt habe ich es geschafft, dann fuhr der noch mehr hoch und dann wusste ich ja schon, was mich erwartet und ist nochmal runtergefallen. Und dann bin ich wirklich, habe ich mich abgeschnallt dann, als es durch war und hätte mich fast übergeben, weil so, ich konnte das gar nicht kontrollieren, was in meinem Körper da gerade vor sich geht.
Ja, das ist richtig schlimm. Das ist wirklich so ein ganz krasser Thrill. Da ist ja auch nichts mit irgendwie Variation und links, rechts, sondern geht es ja wirklich nur um die Höhe und runterfallen.
Ja.
Aber das ist schon genial. Und auch da oben, dann baumelst du. Also warum das so gut bei mir funktioniert, das ist ja nicht so, dass ich sage, mir macht das so viel Spaß, weil ich da keine Angst habe oder so. Ganz im Gegenteil, das thrillt mich ja total. Man will ja diesen Adrenalinkick und das ist bei mir richtig heftig, weil ich ja zum Beispiel ich habe Höhenangst, vor allem, weil ich Angst habe, dass was runterfällt, dass mein Handy runterfällt, dass meine Schuhe abfallen oder so.
Ja.
Meine Schuhe im Alltag fallen ungefähr nullmal in 365 Tagen ab. Aber wenn man auf so einem Freefall Tower ist und die Beine baumeln so runter, dann denkst du, okay, jetzt fallen die Schuhe ab.
Safe. Ich kann mich auch nicht so an einen Steg oder an einen Pier sitzen mit den Beinen über dem Wasser baumeln. Nee, nicht. Ja. Irrationale Angst, dass ich mein Handy sofort droppe und, wie du auch sagst, die Schuhe runterfallen.
Genau. Ja. Wird nicht passieren. Wann fallen die Schuhe denn mal ab?
Ist mir erst zweimal passiert.
Früher muss man sagen, da hat man schon eher mal die Schuhe. Da hat man so, das war das doch cool, dass man die Schuhe irgendwie so zu groß auch so getragen locker trägt. Hat. Ne? Mhm. Und dann, auch mit den Dings offen. Genau, da waren noch die Schnürsenkel offen und nur so lässig dann so reingesteckt. Vielleicht kommt es daher, weil wir früher halt wirklich regelmäßig unsere Schuhe verloren haben. Aber jetzt kann einem das nicht mehr passieren.
Da wäre man auch mit der Baggy im Freefall Tower hängen geblieben. Mit der Hose damals.
Nee, man hätte wie so ein Segel agiert. Ja. Und das wäre dann ganz abgebremst runtergefallen.
Stimmt.
Wenn alle ein Baggy tragen, kann man dann schaffen, dass man fliegt.
Diese verrückten Schweizer wollten es wissen. Nochmal kurz eine Detailfrage, weil sie oder er, ich bin gerade nicht sicher, geschrieben hat, das fand ich ein ganz spannendes Detail. Neben mir saß zu seinem Pech mein Bruder, den ich schön vollgekotzt habe, weil ich alle anderen Mitfahrer verschonen wollte. Mhm. Wie würdest du das sozial einordnen? Also wir fahren zusammen, würdest du lieber auf mich kotzen?
Als auf die anderen?
Als auf fremde Leute?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Bruder ist nochmal was anderes als Freunde. Weil Bruder, denkst du, das ist halt irgendwie Eigenfleisch und Blut. Also meine Kotze ist seine Kotze. Kann er ja auch einfach runterschlucken. Oh. Meine Güte. Der hat es doch auch gerade gegessen kurz vorher. Es ist eine halbe Stunde in mir gewesen. Und
es gibt bestimmt einen Stamm in Papua-Neuguinea, der das exakt so praktiziert, ja.
Ich verstehe generell nicht, wieso sie sich nicht einfach selbst angekotzt hat. Also diese Option gab es für sie gar nicht. Nee, also entweder die anderen oder halt mein Bruder, mich selbst finde ich abartig. Man kann ja schön den hier machen. Man kann ja schön in sein T-Shirt oder ins Top oder so reinkotzen. Man hätte dafür nicht unbedingt den Bruder gebraucht. Oder ist man vielleicht durch das Bügel so eingeschränkt gewesen, weiß ich nicht.
Ja, aber also es gibt ja auch so Videos, ne, wo Leute dann nach draußen kotzen und dann landet das bei mir Hintermann im Gesicht durch die Fliehkräfte. Das gibt's ja alles auch in so Achterbahnen. Oh. Aber den Bruder, also ich meine, der hatte bis dahin ja vermutlich einfach einen coolen Tag.
Gute Zeit.
Und wirklich so ohne Schuld, ohne, ne, mit Fremdverschulden eigentlich dann plötzlich auch dazu zu sagen, wieso ist denn jetzt mein Körper auch komplett vollgekotzt und mein T-Shirt muss ich vielleicht wegschmeißen? Das ist schon ein bisschen unfair.
Vor allem, what a day für ihn. Ab da nahm wirklich das Schicksal eine Wende, weil er wurde vollgekotzt, dann wurde sein Fahrrad quasi gestohlen von den Inhabern im Innenhof. Dann kam der Opa und hat ihn enterbt und angeschrien und alles nur, weil du ihm ins Gesicht gekotzt hast.
Wirklich? Also das, what a turn of events, ja. Also das ist schon was, wo ich sagen würde, nee, da würde ich doch lieber zum Beispiel auf ein fremdes Kind kotzen.
Und sagen, das Kind hat gekotzt. Hä, das trinkt nur Muttermilch, da sind Mandeln in der Kotze. Nee.
Entschuldigung, haben Sie gerade meinen Hund voll gekotzt? Nee, ich schwöre, das war er selbst. Also da gibt es schon Möglichkeiten, finde ich, das zu umgehen, wenn man auch sich selbst, weil ich verstehe auch sich selbst ankotzen. Ich würde schon lieber wen anders ankotzen als mich selbst irgendwie.
Ja, gut, du bist ein egoistisches Arschloch.
Aber Kotze ist halt schon auch eklig, ne?
Ja, ist schon super eklig. Ja. Das ist übrigens, weil sie gefragt hat, was findet ihr richtig eklig, ist schon Kotze, dieser Kotzgeruch. Das ist für eklig, mich ne? auch, werde ich sehr angesteckt, muss auch wirken sofort. Aber man kommt damit nicht mehr so häufig. Als Kind hat man sehr häufig Kontakt mit Erbrochenem.
Früher war ich von Kotze umgeben, ja.
Ja, weil Kinder viel brechen, so in der Schule wurde gebrochen, im Kindergarten wurde schon auf den Tisch gekotzt und so. Und das weiß ich auch noch, da hat mal Edmund bei mir in der Grundschule.
Stoiber?
Edmund hat auf den Tisch gekotzt und die Kotze sah so drapiert aus. Es war wirklich wie so eine Torte.
Oh Gott.
Und ohne Witz, oben auf der Torte war so ein kleiner grüner Ball, als sei das irgendwie so eine Kirsche auf der Sahnetorte drauf. Also wirklich ein ganz akkurat, wunderschön gekotzter Brei. Möchte ich wirklich Edmund nochmal sagen, Respekt dafür im Nachhinein. Also früher hat man viel Kontakt zu Kotze gehabt, heute eigentlich. Wann hast du das letzte Mal jemanden kotzen sehen?
Ja. Man schaut inzwischen auch gespannt hin. Also man riskiert mal einen Blick, wenn man jemanden kotzen sieht, weil man schon lange nicht mehr.
Ja, will ich mal wieder. Ich will mich mal wieder spüren.
Was hat sich da heute eigentlich verändert? Ja, ist das in Gen Z, kotzen die noch so, wie wir früher gekotzt haben? Oder tanzen die dabei? Ja, stimmt. Das ist schon ein bisschen die Sehnsucht nach Kotze.
Also ich würde auf jeden Fall zuerst versuchen, mich anzukotzen, das ist ganz klar. Und wenn das nicht geht, kann ich aber gut verstehen, dass man eher seinen Bruder oder Freund ankotzt. Weil mir wäre es zu awkward mit fremden Leuten dann irgendwie, am besten noch dann mit Versicherung und so. Ja, Haftpflicht hier, ich muss das in die Reinigung geben, die Magensäure hat mich erblindet oder so. Also da hätte ich gar keine Lust drauf, deswegen würde ich eher dir in Rachen kotzen. Vielleicht sollten wir nicht zusammen auf den Dom gehen. Aber noch was du richtig eklig findest? Gibt's noch was? Weil das war ja auch die Frage, wovon wir wirklich kotzen. Mir ist es Erbrochenes, um dir nochmal ein bisschen Denkzeit zu geben. Ja. Und den Geruch von dem Müllsackwasser.
Müllsackwasser?
Weißt du, was das
klingt wie ein deutscher Philosoph.
Weißt du, was ich meine?
Nee, wenn die Mülltüte so ein bisschen schwitzt.
Oft ist es dann so, dass sich die Flüssigkeit von verschiedenen Lebensmitteln eben unten sammelt. Und wenn du dann den Müllsack zum Beispiel irgendwie in den Müll werfen willst und dann reißt unten oder so der Müllsack auf und dann tropft da diese Flüssigkeit raus, das ist mitunter das Widerlichste, was man riechen kann.
Aber dadurch, dass ich meinen Müll häufiger als alle 2 Wochen wegbringe, habe ich das nicht so, scheint es nicht so ein Riesenproblem zu sein.
Ich muss gestehen, das habe ich nun auch, seitdem ich nicht mehr in der WG wohne, nicht mehr gehabt.
Ja,
also vielleicht liegt es wirklich daran, dass man seinen Müllsack zu lange liegen lässt.
Also nee, Kotze ist natürlich schon ganz weit oben. Alkohol hatte sie ja so ein bisschen ausgenommen. Das wäre sonst so ein klassisches Ding. Jägermeister habe ich mich hier mal so früher so übersoffen, weil es so diesen einen Typ gab, der immer jeden Feierabend Shots und Jägermeister ausgegeben hat. Und du kannst halt nicht jeden ablehnen. Und da habe ich mich irgendwann mal so von übergeben, dass ich wirklich bis heute, wenn ich das auch nur im Entferntesten rieche, wird mir richtig schlecht sofort.
An der Stelle vielen Dank unserem Sponsor Jägermeister für die heutige Folge.
Genau, ich kann das jederzeit ersetzen durch jeden anderen Alkohol, wenn ihr das möchtet. genau, auch gegen so Versicherungen. Anbieter, da bin ich so alle potenziellen Podcast-Partner. Nee, Stellservice. Nee, also sonst gibt es aber nicht so diesen klassischen Trigger. Ich habe ja gerade noch Katzenbesuch und habe da jetzt heute wieder gedacht, also Katzenklo ist nicht mehr ganz so schlimm wie früher, So, ich erinnere das noch, vor 10 Jahren war ich das letzte Mal so, habe ich da gewohnt, wo eine Katze auch gewohnt hat. Und da war das schon noch so ein Ding, das stand neben meinem Zimmer, das Katzenklo. Und da war das so echt, der erste Geruch morgens war halt so Katzenklo. Ah, okay. Und da war das schon noch, boah, krass. Und jetzt ist es schon so, dass ich das natürlich ja auch sauber mache.
Das ist auch geil, finde ich mittlerweile.
Ja, so ein Stück weit. Also das, da ist auch viel Sperma inzwischen drin jetzt dazwischen. Nee, aber also A, macht die Katze wirklich richtig schöne lange Würste. Also wirklich erstaunlich. Und auch der Urin verklumpt ja zu so Bällchen. Die schmeiße ich dann immer nach ihr. Nee, also das ist oder schon...
Oder wirfst du mal auch einen rein.
Genau. Mhm. Aber ich habe dann heute schon gedacht, aber so ein kurzes Würgen hatte ich dann schon. Es war schon auch ein bisschen eklig. Und dann dachte ich, naja, ja, so schlimm ist nicht. Aber es roch dann schon, dann füllt man das in so kleine Bällchen ab oder eben in Müll. Das war schon ein bisschen eklig, weil man das ja auch so, Katzenklo ist ja wie, man ist ja so ein bisschen halb Tierpfleger, halb Goldsucher, weil du hast ja dann so eine Schaufel, wo du das also drauf machst und das Streu so ein bisschen aussiebst, wirklich um an diesen, entweder diese Urinknödel zu kommen, diese kleinen Kügelchen mit harter Pisse oder halt diese langen Würstchen, aber du suchst dann auch mal so kleinere Diamanten und dann musst du die, manchmal, die ersten Tage hatte ich keine Schaufel, weil ich die nicht gefunden habe, da habe ich das mit dem Mund gemacht, habe ich also so wirklich einmal rein mit dem Mund in den Streu und das dann im Mund, nee Quatsch, aber dann fühlt man sich so ein bisschen halb auch wie ein Abenteurer, der irgendwie was
ja
sucht, oh da habe ich was, da ist so ein kleines Kügelchen.
Das bringt mich zu der Idee, wäre das nicht ein guter Marketing-Coup von einer Firma, die Streusalz, so Katzenstreusalz, nee, wie heißt es, Katzenstreu, verkauft, dass du
Streusalz
sagst, ja.
Streusalz ist, wenn es sehr glatt ist für die Katze.
Wir haben wirklich in 2 von 2 Millionen Packungen haben wir einen Edelstein reingemacht.
Uhu.
Und dann kaufen sich alle natürlich mehr Leute diese Dinger. Und das ist Marketing-Invest von, was weiß ich, paar tausend Euro oder so. Aber es werden vielleicht viel mehr Leute kaufen. Und dann will man das immer so finden,
ja,
diese Edelsteine.
Hammer. Ist ja, ja, würde auch Kindern ja Spaß machen, ne? Also ist ja so ein bisschen archäologisch eigentlich.
Ja.
Und machen Bieranbieter ja jetzt auch vermehrt, ne? Also, dass du
Goldenes Ticket, oder?
Ja, dass du irgendwie unter dem Kronkorken was hast und irgendwie einer von 6.000 gewinnt dann da 5 Euro, was ja offensichtlich Alkoholismus ist, weil du dann natürlich immer wieder auf diese Marke zurückgreifst. Dachte dann aber auch nochmal im Zuge des Katzenbesitztums, wie krass eigentlich, dass wir die dahin domestiziert haben, auf so ein Katzenklo zu gehen. Weil es war für die sofort klar, okay, das ist ihr Katzenklo, fremde Wohnung, ne, also ich passe eine Woche auf eine Katze von Freunden auf. Und die geht da halt automatisch, ja klar, da gehe ich jetzt hin, da verrichte ich meine Geschäfte, scharre das zu und that's it. Wo beim Hund wäre das halt undenkbar. Hund ist so, ey, es ist 7 Uhr, ich muss jetzt dringend raus, ich kann meine Piste kaum halten, oh, ich scheiße jetzt hier nochmal kurz hin. Und da muss man das mit der Hand dann aufheben und in so einer Tüte und dann zum nächsten Automaten und so weiter. Und Katzen sind halt so, okay, irgendwann muss das ja mal angefangen haben, dass man sagt, okay, ja, jetzt haben Menschen nicht mehr per Design immer einen Garten, wo die hin können und das, okay, hier ist halt dieses Streu, das war ja auch wahrscheinlich ein langer Entwicklungsprozess und jetzt sind halt Katzen darauf eigentlich genormt, dass sie das dann im Säuglingsalter beigebracht bekommen und dann für immer da scheißen gehen.
Ja, wahrscheinlich zuverlässig. Sogar zuverlässiger als du, das wahrscheinlich
absolut,
die Toilette
ich findest.
Absolut,
ich treffe nicht so oft.
Ja. Ja, also das eine letzte ekle Sache ist auch noch der Geruch natürlich von so Windeln, wenn mal ein Alter erreicht ist und so, wo jetzt nicht mehr nur Muttermilch oder so dann da ausgeschieden wird, dann wird das schon schwierig und vor allem, weil du die Windeln dann ja auch in einem Windeleimer lagerst über Monate, nein, das hält nicht so lange, aber wenn da mal irgendwie so 2, 3 volle Windeln drin sind, über einen Tag verteilt und du machst es auf, dann ist es schon wirklich ein bestialischer Gestank.
Ist das so, kurz einhaken, weil ich immer so dachte, ne, also es gibt ja immer diese Stereotypen, ja, wenn man irgendwie nicht Elternteil ist, dann findet man das eklig, wenn Kinder irgendwie, wenn andere Eltern am Schwanz, hätte ich was gesagt, am Arsch ihrer Kinder riechen, um zu sehen, ob sie schon geschissen hat und so die Sachen. Und wenn man dann aber selber Elternteil ist, dann denkt man so, ja, ist nichts Besonderes. Deswegen die Frage, ist es dann wirklich so, dass man bei der Scheiße von den eigenen Kindern denkt, naja, so schlimm ist es nicht? Oder kotzt man doch regelmäßig nochmal mit rein in die Windel?
Zweiteres schon. Also ich glaube, es ist deutlich weniger eklig als bei fremden Kindern, wenn ich das so sehe, denke ich mir auch, ach, machen die das jetzt sauber oder was? Das ist ja eklig, wie können die dann da ranfassen da unten?
Aber wie oft wickelst du fremde Kinder?
Und dann muss man sagen, es ist natürlich schon was anderes bei den eigenen Kindern. Aber wer sagt irgendwie, das ist nicht eklig, der weiß ich, der kann nicht so gut riechen. Also das ist schwierig. Und ich habe dann eher so den Gedanken, ja, natürlich stinkt das. Man bewahrt ja auch einfach den Kot in der Wohnung auf, ohne es runterzuspülen.
Ja.
Und da habe ich dann immer so den Gedanken irgendwie an frühere Zeiten, wo es halt noch kein Kanalisationssystem gab und so, wo du halt wirklich dann entweder in eine Ecke geschissen hast oder so oder in so einen Bottich und hast den dann aus dem Fenster geschmissen. Meine Herren, Alter, ich glaube, wir können so froh sein, dass wir nicht ein paar hundert Jahre früher auf der Welt gekommen sind, wo das eben noch gang und gäbe war. Und heute spricht da keiner mehr drüber, weil es natürlich einfach ja üblich war, dass es halt nach Scheiße gerochen hat und nach Pisse und so. Aber so, wenn du Vater wirst oder Eltern bist, hast du zumindest ab und zu so eine leichte Erinnerung. Sei froh, erinnere dich daran, sei froh und dankbar für die Kanalisation.
Ja, scheiß auf Alfred Nobel. Es sollte eigentlich nach dem Klärwerkerfinder sollte ein Preis benannt sein. Wenn es an die, weiß ich nicht, fünf wichtigsten Erfindungen geht, dann ist doch das Wasser zu reinigen und generell so ein System zu schaffen, wie man uns von der Scheiße fernhält.
Ja.
Das ist doch wohl mit das Wichtigste, was wir gemacht haben. Deswegen verstehe ich auch immer Leute, die mir sagen, in welche Zeit würdest du reisen? Am liebsten ins Mittelalter. Yo, Mittelalter hat doch Scheiße gestunken überall. Ja. Also wirklich, alle waren unhygienisch ungewaschen.
Alle waren tot.
Ja, ein Stück Seife für ein ganzes Dorf. Alle waren tot. Pest, Ratten. wirklich ekelhafteste Scheiße. Zauberer, Hexen noch.
Ja, ganz schlimm.
Drachen, ganz Leute.
Nee. Historisch nicht ganz korrekt, aber ja, schon auf jeden Fall. Also dieser Gestank ist halt eine Sache. Wir haben uns komplett entwöhnt von Gestank. Es gibt noch Berufsgruppen, die da mit irgendwie in, also die eben regelmäßig so Kacke oder so riechen müssen.
Müllmänner.
Leute, die Müll wegbringen oder irgendwie Tatortreiniger oder sowas, die dann natürlich schon nochmal mit Geruch in Verbindung gebracht werden oder in, können wir uns gar nicht vorstellen so, aber unsere Näschen, unsere feinen Näschen sind komplett entwöhnt von ekligem Gestank.
Ja.
Bin ich froh drüber und möchte an dieser Stelle nochmal unseren Patreons danken.
Ich weiß gar nicht, für wie die Kanalisation. Von Kotzgeruch auf euch kommt. Aber vielen, vielen Dank an, wer das vorliest.
Mit dem Geld, das ihr uns spendet, bauen wir neue Kanalisationssysteme.
Wer das vorliest, ist ein Doppellauch. LOL, Andi Scheuer, Intim, Deo, da haben wir's. Kant, der Rattenfänger von Hameln, Dr. Schmidt, Leli, du, Dr. Morbus Kobold, ein Dosenkohl zum Verlieben, für Andreas höre ich auf zu rauchen, dann tu's doch, Hans Gock in einem Laden vor unserer Zeit, Kudeliter, Luxen, Max für Single Mike, den Milchmelonentechniker, Negativnase, Rachel Rüther, Rahmen, Sebastian, Tom, Elstner und Toni Boni, 1, 2, 3.
Folgt uns gerne auf unserer Insta-Page und bei, bei TikTok. Da sind wir ja jeweils vertreten als Rattenkönige Podcast und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Rattenkönige.